möchte ich an dich weitergeben. Lebst du auf Sparflamme oder was für eine möchtest du sein? Das ist eine rhetorische Frage. Ich denke, die Antwort ist klar. Wir hatten früher, wo ich früher wohnte, da hatten wir auch eine Gasheizung. Und mein Büro befand sich in der Zeit unten im Keller, neben dem Heizungsraum. Und da war ja auch diese Sparflamme, die lief immer. Immer. Sommer und Winter, weil auch das Wasser über Gas lief. Und ab und zu hörte ich das auch, da saß ich in meinem Büro und dann ging es an. Besonders im Winter, wenn es kalt ist. Ja, Biene, machst du mal bitte die Präsentation an. Wollen wir mal uns die Ereignisse vom Pfingsttag anschauen? Und dann, das ist ja lange her, wie überhaupt die biblischen Geschichten. Wir lesen ja Geschichten, Bibelabschnitte von Menschen, die schon lange nicht mehr da sind. Aber was hat das für uns eine Relevanz? Wir glauben, dass Gottes Wort lebendig ist und dass es für heute ganz wichtig ist, und zwar für dich und für mich. Pfingsten und die Gemeinde Jesu heute. Biene, kannst du einmal drücken, bitte? Ach, da ist es schon, okay. Fangen wir an. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer. Also war auch eine internationale Gemeinde. Sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagte spottend, sie sind voll süßen Weines. Pfingsten ist ja das letzte große Fest der Christenheit und bei vielen oder bei manchen doch etwas verkannt. Das wird nicht so gefeiert. Stell dir mal vor, wir würden Pfingsten so feiern wie Weihnachten. Das wäre was. Einige können damit so viel nicht anfangen. Aber schauen wir mal da hinein und ich möchte einige Dinge sagen, was es bedeutet. Erstmal, ich möchte drei Punkte beleuchten. Erstmal, die Jünger sich vorbereiteten, bewusst oder unbewusst. Zweitens, was am Pfingsttag geschah. Und drittens, wie Petrus darauf reagierte, die Predigt von Petrus. Das Erste, was wir lesen ganz am Anfang, im ersten Vers, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Dieses Wort erfüllt ist ganz wichtig, trotzdem es nicht in jeder Bibelübersetzung steht. Einige sagen am Tag des Pfingstfestes und dann beschreiben sie das. Oder als Pfingsten endlich gekommen war oder so ähnlich. Aber dieses Wort erfüllt hat eine ganz besondere Bedeutung. Dieses Wort hat eine Bedeutung. Wir lesen das nicht oft, aber manches Mal zu ganz wichtigen Ereignissen. Da heißt es zum Beispiel im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt eigentlich, als es vollgelaufen war. So, die hatten so einen Begriff von Zeit, dass es voll läuft wie ein Gefäß und irgendwann läuft es über. Dann ist es da. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, erfüllt. Erfüllt, was bedeutet das? Erfüllt bedeutet, es muss sich auch in deinem Leben erfüllen. Erfüllt. Und deswegen nochmal die Frage, musst du dir selber beantworten. Lebst du auf Sparflamme oder mit göttlicher Power? Muss ich mir auch beantworten. Lebst du auf Sparflamme? So, gerade für dich, dass es gerade so reicht, hast die Woche gerade geschafft, bist gerade noch hierhin gekommen, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, überzeichne etwas und jetzt musst du gefüllt werden. Und dann hoffst du, dass es vielleicht die Woche wieder klappt. Naja, am Mittwoch oder am Dienstag ist Hausgruppe, da kannst du dich auch wieder füllen. Aber weißt du, du sollst mit vollem Tank kommen. Gott will dich gebrauchen, Gott hat heute Morgen etwas nicht nur für dich, sondern auch durch dich. Und das ist ja auch schon geschehen. Oder die Frage, wenn du auf Sparflamme lebst, wenn es vielleicht wirklich so ist und du lebst auf Sparflamme, dann die Frage, wie möchtest du leben? Oder die Frage, bist du zufrieden mit dem, was du hast oder willst du mehr? Darum geht es, haben wir schon gehört. Willst du mehr? Ja, es gibt mehr. Amen. Gibt mehr. Erfüllt. Erfüllt bedeutet, es muss sich auch an dieser Welt erfüllen. An dieser Welt muss es sich erfüllen. Steht dann am Ende der Pfingstpredigt, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was für eine Taufe. 3000 Seelen. Also es erfüllte sich an der Welt. Wir hatten letztens eine Taufe im April, glaube ich, da haben wir 56 Menschen getauft. So viel hatte ich noch nie vorher getauft. Ich hatte Taufmuskelkater. Jetzt wirklich wahr, zum ersten Mal in meinem Leben, Taufmuskelkater am nächsten und übernächsten Tag. Und vor drei Wochen, bekam ich einen Anruf von einem der Leiter von unserem Bund, von unserem Kirchengemeindebund, in dem wir sind, vom BFP. Und er fragte mich, Michael, ich habe gehört, ihr habt 56 Menschen getauft. Ja, sage ich. Ja, ist denn alles mit rechten Dingen zugegangen? Ich sage, warum fragst du? Ja, so viel, das ist so ungewöhnlich viel. Da denke ich, da frage ich mal nach. Er hatte sich auch gefreut. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist zwar für unsere Verhältnisse ungewöhnlich viel, aber eigentlich ja wenig. Wenn wir mit dem Maßstab rechnen, den die Bibel uns vorgibt, 56, stell mal vor, da hieß dann ja, 56 wurden der Gemeinde hinzugetan. Ist ja gut, über jeden Einzelnen ist Freude im Himmel, ist ja super, ich freue mich über die 56. Aber 3000, das ist eine andere Größenordnung. Es erfüllte sich an der Welt, es kam mit Power, es kam mit Kraft hinein. Und das ist doch stark. Erfüllt bedeutet aber auch, es muss sich durch uns an der Welt erfüllen, durch dich. Jesus sprach beim Laubhüttenfest, wir lesen das in Johannes 7, 37 bis 39, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, wörtlich koilia, das heißt aus seinem Inneren, aus seinem totalen Innersten heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also aus uns heraus. Und ich sage noch einmal, wenn du nur so auf Sparflamme lebst, dann reicht das so eben gerade für dich und noch nicht einmal für dich. Noch nicht einmal du hast genug. Aber du sollst deinen Auftrag erfüllen und das Feuer von Pfingsten weitergeben. Du sollst diese Power erleben und die Power an die Welt weitergeben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet es einfach sein. Ihr strengt euch nicht an, das zu werden. Ihr steht morgens nicht auf und sagt, ach, ich soll ja ein Zeuge sein. Wem soll ich heute von Jesus erzählen? Und dann ist das so ein Krampf. Das kenne ich auch. Nein, ihr werdet es einfach sein. Euer Leben ist ein Zeugnis. Ihr werdet nicht Zeugnis geben, das werdet ihr auch, aber ihr werdet ein Zeugnis sein. Das Sein kommt immer vor dem Tun. Das ist wichtig. Du sollst deinen Auftrag erfüllen und das Feuer von Pfingsten weitergeben. An der Welt, an die Welt. Wisst ihr, die größten Gemeinden der Welt, das ist einfach Fakt, heutzutage sind Pfingst- oder charismatische Gemeinden. Und die meisten dieser Gemeinden, dieser größten, weltweit größten Gemeinden, die sind nicht in Ländern wie Europa oder Amerika. In Amerika gibt es auch ein paar sehr große. Aber die meisten sind in Ländern, wo es schwierig ist, wo Armut ist, wo es umkämpft ist, wo es hart ist, wo es schwierig ist. Aber die haben die Power des Heiligen Geistes. Und Gott hat sie da hineingesetzt, um die Dinge zu ändern. Und sie sehen sich danach. Gott will mit seiner Kraft wirken. Aus unserem Inneren heraus soll es fließen. auch im Gottesdienst. Wir können mit gefülltem Tank zum Gottesdienst kommen. Amen. Du kannst am Samstagabend noch gefüllt sein. Okay, machen wir weiter. Vorbereitung. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Sie waren alle, ich betone dieses Wort, einem, an einem Ort zusammen. Sie waren alle an einem Ort zusammen. Da mache ich mir Gedanken darüber, wenn ich es lese. Und ich frage mich, ich stelle mir Fragen, was wäre geschehen, wenn sie nicht alle an einem Ort zusammen gewesen wären? An einem Ort heißt ja auch Einheit. Wenn sie nicht alle in Einheit zusammen gewesen wären. Was wäre geschehen, wenn sie einen Individualismus gelebt hätten, wie er heute in unseren Gemeinden allgemein üblich ist? Ich sage es jetzt einfach mal so. Wo der eine sagt, ich habe die Vision und der andere sagt, ich habe jene, aber Gott hat zu mir so geredet und ich komme nicht zum Gottesdienst. Gott hat zu mir heute gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Ja, das ist normal. Das höre ich manchmal. Was wäre dann geschehen? Aber sie haben das nicht gesagt. Sie sind gekommen, sie waren da. Sie waren da, wo Gott gesagt hat, wo sie sein soll. In Gemeinschaft, zusammen. Sie sollten warten, hat Jesus gesagt. Was wäre geschehen, wenn ein jeder sich auf seine eigene Vision berufen hätte? Mir hat ja mal ein evangelikaler Pastor gesagt, den ich gut kenne, Michael, ich möchte mit dir nicht tauschen. Ich möchte nicht in einer charismatischen Gemeinde Pastor sein, wo jeder seine eigene Vision hat. Diese Probleme habe ich nicht. Aber der hat auch welche. Das hat er gesagt, nicht ich. Ich bin gerne hier Pastor. Hat mir schon zu denken gegeben. Aber wisst ihr, da an diesem Tag, am Tag von Pfingsten, das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Da wurde die Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist auf der Erde installiert. Das war die Gemeinde. Und an diesem Tag, und das ist ein großer Trost, und davon müssen wir ausgehen, hat Gott seine geistliche DNA in die Gemeinde hineingelegt. Und zu dieser geistlichen DNA gehört auch Einheit. Die ist nämlich da. Die ist da, die hat Gott hineingelegt. Und der Teufel versucht, sie zu rauben. Vieles ist verloren gegangen und wir müssen das wiederentdecken. Wir müssen das wirklich wiederentdecken. Das ist so wichtig, damit eine Gemeinde in Power leben kann. Damit der Heilige Geist wirklich so wirken kann. Da kann nicht jeder seine eigene Vision haben und seine eigenen Gedanken und sagt, ich möchte es so und ich möchte so und ich habe im Internet so und so gelesen. Einheit, das heißt auch eine Vision. Wir haben ja diesen Slogan, gemeinsam, lebendig, unterwegs. Gemeinsam kommt am Anfang, nicht von ungefähr. In dem Wort gemeinsam ist eins drin. Nur wenn wir gemeinsam sind, dann können wir auch lebendig sein und dann können wir auch lebendig unterwegs sein. Dann können wir auch weitergehen. Aber erst kommt das gemeinsam, erst kommt das eins. Andersrum wird es nichts. Lebendig vor eins sein geht nicht. Wir haben in unserer Vision geschrieben, wir gestalten aktiv ein Miteinander von Menschen aus unterschiedlichen Kultur- und Sprachhintergründen und Generationen. Und das erleben wir heute. Das erleben wir heute, wie Gott vor langer Zeit zu uns gesagt hat, ihr sollt eine internationale Gemeinde werden. Hier sind so viele Menschen aus so vielen Nationen, wie damals am Pfingsttag. Auch Elamiter, Araber. Elamiter sind die Perser, die Iraner. Araber und von vielen, vielen Nationen. Und die sind heute hier in unserem Land. Ist das nicht herrlich? Und wir können gemeinsam Pfingsten erleben. Gott tut etwas wirklich, etwas Großes. Gott tut etwas Großes. Möchtest du dabei sein? Wir werden auch das Thema 1 als das große Thema bei unserer nächsten Blue Flame Konferenz haben. Das heißt nicht, dass wir auf biblische Lehre verzichten. Im Gegenteil, wir halten das hoch und wir halten das groß und wir bestehen darauf. Schauen wir uns an, was dann am Pfingsttag geschah. Und dies ist ein Muster für das, was Gott weiter tut. Das ist ein Muster für das, was Gott heute tut. Die Bibel ist der Maßstab für unser gesamtes Leben. Amen. Und da gehen wir nie von ab. Was geschah? Ein Brausen, ein gewaltiger Wind, haben wir gelesen. Ein Brausen, ein gewaltiger Wind. Ein Sturmwind, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Ja, es gibt auch andere Winde Gottes. Das Wort für Wind heißt ja im Griechischen Pneuma und im Hebräischen Ruach. Und Gott wirkt auf verschiedene Art und Weise. Wir lesen zum Beispiel in der Zeit von dem Propheten Elia, dass der Prophet Elia einen sanften Wind erlebte. Kennt ihr die Geschichte? Da kam ein Erdbeben, da kam ein Sturm und da kam ein Feuer und das waren Manifestationen, die kannte Elias. Und dann jedes Mal hieß es, aber Gott war nicht darin. Und dann kam ein sanftes Säuseln, wie Luther das übersetzt. Ich finde diese Übersetzung gut, so ein ganz sanfter Wind. Vielleicht kaum spürbar, nur so ein ganz wenig. Ich nenne das den Wind der Liebe. Und der wehte Elias an und da heißt es, Gott war in dem Wind. In diesem sanften Wind. Aber hier war er im Sturmwind. Hier kam er mit Power. Hier kam er mit Kraft. Hier war ein gewaltiger Sturm. Also ein ganz starker Wind. So kam es. Und das ist der Wind der Wiederherstellung. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, dafür brauchen wir Kraft, dafür brauchen wir den starken Wind. Und dazu müssen wir auch Ja sagen. Wir müssen auch zu dem anderen sanften Wind Ja sagen. Manchmal weht der andere Wind, aber so ist Gott halt. Er ist nicht immer gleich, da komme ich nachher noch drauf. Der Wind der Wiederherstellung und ich bin fest davon überzeugt und ich sage das immer wieder ganz bewusst, wir leben heute in den Tagen der Wiederherstellung aller Dinge, wie dieses Bibelwort sagt. Petrus predigt das in seiner zweiten Predigt und er sagt, den Jesus muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, vor denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wir werden nachher noch von einem Prophet hören, der von Wiederherstellung redet. Die Zeiten der Wiederherstellung. Gott will durch seinen Geist wieder neues Leben in seine Gemeinde bringen. Er möchte Wiederherstellung wirken, er möchte dich wiederherstellen. Und wir fangen an, das zu sehen. Wir hatten vor einigen Wochen, ich weiß nicht, da waren nur wenige da, aber es war sehr, sehr stark. Das war auch mitten in der Woche ein Team von den Frontiers hier. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, an zwei Abenden war es, glaube ich? Nee, an einem Abend. An einem Abend, zwei Veranstaltungen an einem Tag, nachmittags und abends, so war es. Und der Leiter von Frontiers, also der Leiter von dem Team, der hier war, der erzählte davon, hat uns auch Bilder gezeigt, dass der Islam in den islamischen Ländern, nicht bei uns, anfängt zu implodieren. Er fällt in sich zusammen. In den islamischen Ländern wird er in Frage gestellt, wie niemals in der Geschichte zuvor. Die Moslems selber stellen das in Frage. Viele, viele, viele. Ja, es gibt auch sehr viele Radikale, aber sehr viele stellen das in Frage. Da war ein Reporter in Kairo im öffentlichen Fernsehen, der hat über den Islam geredet, so dürftest du hier nicht reden, dann kriegst du die Politik am Hals. Ja, ist wirklich wahr. So, hier darfst du so nicht über den Islam reden. Dann wirst du fertig gemacht. Aber die reden öffentlich darüber und stellen das in Frage und sagen, was ist denn los? Er implodiert. Der Hammer nur ist, und das Traurige, das sagt er auch, die Moslems, die sich, manche nur still, manche einfach nur für sich, zu Tausenden und Millionen vom Islam abkehren, die werden keine Christen, die werden Atheisten. Und die brauchen das Zeugnis von Jesus. Und dann werden viele, 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 wirklich Millionen, eine riesige Erweckung wird über diese Welt kommen. Eine riesige Erweckung. Und deswegen möchte Gott diese Kraft des Heiligen Geistes, Zeugen Jesus zu sein, bis an die Enden der Erde, möchte er verstärken. Und wir leben in Zeiten der Wiederherstellung, wo das, was wir erleben, nur ein ganz kleines bisschen davon ist. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Ein gewaltiger Wind. Das Zweite. Er kam, hier heißt es, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Jeder Einzelne, alle, auch du. Amen. Auch du bist damit gemeint. Der Heilige Geist geht nicht an dir vorüber. Empfange die Fülle heute. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist die göttliche Norm. Viele fangen an zu theologisieren und sagen, ja, wie ist das denn? Und bei meiner Wiedergeburt habe ich doch schon alles bekommen und so weiter. Wisst ihr, hier geht es nicht in erster Linie in diesem Punkt um Theologie, sondern um das Erleben von dem, was Gott gegeben hat. Dass der Heilige Geist, ja, du hast in deinem Geist ist alles enthalten, aber es möchte hinausfließen, es möchte dich ganz und muss dich ganz erfüllen und du sollst hineingetaucht werden in den Heiligen Geist, dass du eben nicht auf Sparflamme lebst. Und das ist ganz wichtig. Es geht ums Erleben. Es geht darum, dass du erlebst, wirklich persönlich erlebst, Gott hat wirklich mehr für mich. Gott hat wirklich mehr für mich. Jeder Einzelne, auch du, glaube das. Nehme das, bekenne das. Das ist dem Herrn so wichtig. Der Heilige Geist geht nicht an dir vorüber. Du bist Gottes erste Wahl. Jeder hier ist Gottes erste Wahl. Ich erinnere mich, als ich 10, 12 Jahre alt war, habe ich gerne Fußball gespielt. Und wir hatten so einen Fußballplatz, da wo ich wohnte in Wuppertal. Und dann so die Besten, die so am besten waren oder die den meisten Einfluss hatten. Wir haben dann Spiele gespielt, die durften eine Mannschaft zusammenstellen. Und dann standen sie da einer, die haben dann so ausgelost, wer anfangen darf. Und dann sagt der Erste, ich nehme den. Das waren natürlich die Besten. Und der Zweite sagt, ich nehme den. Das war auch einer der Besten. Erst die Besten. Und dann ich nehme den. Und ich nehme den. Und irgendwelche blieben dann über. Die wurden immer kleiner. Dann waren dann die Letzten. Und dann beim Letzten sagt man, ach komm, den könnt ihr nehmen. So, ja, der störte fast nur. Der hatte keinen... Der brachte nichts, im Gegenteil. Der stand da und wusste nicht, was er tun sollte und den konnte man umblasen, so ungefähr. Aber so ist es bei Gott nicht. Bei Gottes Erwählung ist jeder die erste Wahl und auch du. Wir sind die erste Wahl, wir sind die allerersten. Auch wenn wir die Letzten sind und Jesus sagt, sogar die Letzten werden die Ersten sein. Da merkst du, es gibt keine Letzten, die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist doch stark. Noch etwas ganz Wichtiges. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das ist das Muster, das ist der Maßstab, an dem die Apostel, das lesen wir in der Apostelgeschichte, immer wieder Maß genommen haben. Immer wieder. Da ist eine Geschichte, Petrus predigt zum ersten Mal im Hause eines Heiden, Cornelius, der Leiter, der Hauptmann der römischen Besatzungsmacht. Es war ziemlich schwierig, aber schließlich ging Petrus hin und Petrus predigte. Und während Petrus noch diese Worte redete, während seiner Predigt, stell mich jetzt mal vor, ich predige, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, also die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Und jetzt hört mal die Begründung, woran sie es erkannten, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und dann wurde er nach Jerusalem zitiert, weil er in das Haus von Heiden gegangen ist, weil er Heiden getauft hat, ohne dass die vorher Juden geworden waren. Die haben sich nicht beschneiden lassen, gar nichts. Der Heilige Geist hat darauf gar nicht geguckt, komischerweise. Verstanden die Juden nicht. Und jetzt kommt die Erklärung von Petrus. Petrus erklärt das dann, er muss sich rechtfertigen und erzählt die Geschichte. Und dann sagt der Apostelgeschichte 11, 15, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Wie auf uns. Genau wie auf uns. Wir haben mit Sprachen geredet, die auch. Ergo, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die ganz einfache Logik, die der Begründung Petrus zugrunde lag. Das war für ihn ganz klar. Und dann heißt es, und dann freuten sich die Apostel und Ältesten, dass Gott auch den Heiden die Buße geschenkt hat zum ewigen Leben. Da freuen sich. Das war der Beweis. Das ist der Beweis. Warum ist das Zungenreden so wichtig? Ist es wichtiger als andere Gaben? Nein. Aber es hat etwas Einzigartiges. Das Zungenreden hat etwas, was alle anderen Gaben nicht haben. Wisst ihr, was das ist? Ich erzähle es euch. Alle anderen Gaben des Heiligen Geistes, alle anderen, sind zur Erbauung der Gemeinde. Steht im 1. Korinther 12. Und was steht vom Sprachenreden? Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Dann aber, wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Was ist besser? Soll ich eher prophetisch reden oder in Sprachen reden? Wenn ich jetzt in Sprachen rede, also jetzt predige ich, aber wenn einer prophetisch redet, erbaut er die Gemeinde. Wenn ich in Sprachen rede, erbaue ich mich selber, da habe nur ich was von. Nein, da habt auch ihr was von. Denn wenn ich erbaut hier vorne stehe, da habt ihr doch was davon, als wenn ich hier stehe und bin total fertig und kann mich kaum senkrecht halten, geistlich gesprochen. Wie mal ein Pastor gesagt hat, ich teile am Sonntag meine Zweifel mit meiner Gemeinde. Ja, da kann ich nur sagen, in die Gemeinde möchte ich nicht gehen. Diese Teilung von Zweifeln, die möchte ich nicht erleben. Gut, hat wirklich einer gesagt. Das geht nicht. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das Wort erbauen, oikodomio, heißt ein Haus bauen. Der baut sein Lebenshaus. Der baut das Haus seines Lebens. Und das hat Gott nur in die Sprachenrede hineingelegt. Also ist es sehr wichtig. Und deswegen möchte Gott auch dir diese Gabe geben, wenn er dich tauft mit dem Heiligen Geist. Ich weiß, dass viele getauft sind mit dem Heiligen Geist und die haben es nie ausgesprochen, weil sie die Lehre nicht hatten. Setz es frei. Es ist so wichtig. Einige Bibelstellen dazu. 1. Korinther 14, Vers 3, da heißt es dann, das musst du verbinden mit dem erbaut sich selbst. Das gehört zusammen. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Er redet Geheimnisse, er erbaut sich selbst. Was sind denn das für Geheimnisse? Das sind Geheimnisse, die du mit Gott hast. Das sind Geheimnisse über die Bestimmung deines Lebens. Das sind Geheimnisse über das, was Gott mit dir vorhat, was du vielleicht gar nicht zu denken wagst. Jedes Mal, wenn du in Sprachen redest, das findet ein Download geistlicher Geheimnisse in deinen Geist statt und erbaut dich. Das ist viel mehr, als du dir denkst. Das ist nicht nur das kurze, komische Gerede von irgendwelchen überspannten Leuten, die sich Pfingstler nennen. Nein, das ist wirklich wichtig. Und der Apostel Paulus sagt in Vers 5, 1. Korinther 14, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich will, nicht ich möchte oder ich wünschte, wie es in den meisten Übersetzungen steht. Das ist kein Konjunktiv, das heißt will, das ist eine apostolische Anordnung. Und er sagt weiter, denn wenn ich in einer Sprachen rede, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ja, Geist ist etwas anderes als Verstand. Mein Geist, mein wiedergeborener Geist spricht zu Gott. Das ist herrlich. Und er sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Halleluja. Weiter. Wir sind jetzt beim Pfingsttag, immer noch. Entsetzen, Verwunderung. Verlegenheit, Beschuldigung, ja, das gab es auch. Es war nicht nur alle begeistert. Ich lese euch mal einiges vor. Vers 7, sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich. Stell mal vor, das Wort entsetzen. Etwas Unglaubliches geschieht, etwas noch nie Dagewesenes, etwas, was alles durcheinander bringt, was die religiöse Ordnung stört. Sie entsetzten sich aber alle, Vers 12, und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Ja, die haben einen reingezogen, würden wir heute sagen. Deswegen drehen die so ab. So kann es geschehen, wenn der Heilige Geist wirkt. Wir haben unsere Theologie und das ist gut, dass wir unsere Theologie haben. Wir haben unsere Ordnung und es ist gut, dass wir unsere Ordnung haben. Aber plötzlich geschieht es und die Ordnung wird durcheinander gebracht und die vermeintliche Rechtgläubigkeit, die Orthodoxie, die findet keinen Anknüpfungspunkt mehr und das bringt die Leute durcheinander. Was sollen wir denn jetzt machen? Es sagte mal jemand, der Heilige Geist ist der große Störer in unseren Gottesdiensten. Und die Frage ist, wollen wir uns von ihm stören lassen? Ja, wer weiß, ob wir das sagen, wenn wirklich mal die Power geschieht. Ich komme da gleich noch drauf. Der Heilige Geist führt uns tatsächlich von einer toten Orthodoxie hin zu einem lebendigen Christsein. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, selbst da, was ich vorhin schon gelesen habe, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Die gerieten außer sich. Die waren empört, das geht nicht. Die Heiden können doch nicht einfach so mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und der Heilige Geist sagt, doch, wer ist denn der Chef? Die Menschen mit ihren Ordnungen oder der Heilige Geist? Die Antwort ist klar. Und jetzt kommen wir zu der Pfingstpredigt, der letzte Punkt. Die Pfingstpredigt, die Erklärung, die Deutung quasi von dem, was geschehen ist, die Petrus uns gibt. Und Petrus war ja selber überrascht. Der wusste ja selber nicht, was alles geschieht. Der hatte ja keine Ahnung, aber Gott gibt ihm ein Wort der Erkenntnis und Gott zeigt ihm plötzlich Dinge und Zusammenhänge, die Jahrhunderte vorher geschehen waren und Petrus konnte durch die Gnade Gottes das alles verknüpfen. Und Petrus sagte, das ist es. Die sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Ist ja erst die dritte Stunde, 9 Uhr morgens. Also gibt auch welche, naja. Aber normalerweise nicht. Es ist doch erst 9 Uhr morgens, die sind nicht betrunken. Das ist es. Was ist denn das? Ja, das ist es, das vor Jahrhunderten schon durch Joel prophezeit worden ist. Das Buch Joel ist eines der ältesten prophetischen Bücher der Bibel. Und ganz am Anfang, zur Zeit, im Zeitalter der Propheten, hat Gott schon gesagt, was er vorhat. Ob die Juden das kapiert haben? Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, jetzt zitiert er, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde, wörtlich Sklaven und Sklavinnen, werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Qualmender Rauch, das ist die Shekinah Herrlichkeit Gottes. Gott zeigt sich oft im Rauch, im Qualm, Rauch erfüllte das Haus, heißt es bei der Einweihung des Tempels Salomos. Das ist dieser Rauch. Nur so, jetzt habe ich den vergessen, wo war ich denn? Zeichen auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und es wurden 3000 gerettet an dem Tag. Ist das nicht herrlich? Das ist es, sagt der Apostel Petrus. Das ist die Verheißung Gottes, auf welche das Volk Israel so lange gewartet hat. Und jetzt endlich erfüllt es sich. Das ist es. Heute ist der Tag, sagt Petrus. Und viele erkannten es. 3000 ließen sich taufen und dann noch viele dann die Tage dann darauf, die Zeit darauf. Aber jetzt kommt ein wichtiges Aber, viele erkannten es nicht, denn die meisten ließen sich nicht taufen. Das müssen wir auch sehen. Viele erkannten es nicht. Und so ist es oft, wenn der Herr wirkt. Er wirkt anders, als du denkst. Er wirkt anders, als du denkst. Viele, wenn man Erweckung etwas studiert, und ich habe das getan, weil ich mich sehr dafür interessiere, da merkt man, die Sünde war nie das Problem für Gott. Die Sünden der Menschen, da kam Gott mit klar. Damit sage ich nicht, das ist harmlos. Die sollten sich ja bekehren von ihren Sünden, ganz klar. Aber das Problem für die Erweckung waren die Frommen. Das Problem für die Erweckung waren die Religiösen, die sich dann dagegen gestellt haben, die gesagt haben, ey, so kennen wir Gott nicht. Wir haben Gott ganz anders erlebt. Das kann nicht von Gott sein. Das ist leider wahr. Und ich finde das schlimm. Als Anfang der 1990er weltweit im Westen der Heilige Geist ganz stark wirkte, auch in Deutschland, viele Menschen mit dem Heiligen Geist getauft worden. Ja, da sind auch Dinge geschehen, da sind die Menschen umgekippt, davon kommt der Ausdruck Holy Rollers. Naja, musst dir mal vorstellen, was da los war, Holy Rollers, klar war ein Spottname. Und andere Dinge, die haben in Sprachen geredet, haben prophetisch geredet. Das war zur wilhelminischen Zeit, wo noch eine ganz strenge Ordnung war. In den 20ern kippte die ja dann, als Kaiser Wilhelm weg war. Aber zu der Zeit war das noch. Und dann haben viele fromme Leute haben gesagt, das kann nicht angehen. Geistliche Leiter haben eine Erklärung verfasst, die gesagt haben, dieser Geist, der da wirkt, ist der Geist von unten. Stellt euch das mal vor. Die sogenannte Berliner Erklärung. Und wenn man sieht, wer die unterschrieben hat, dann fällt einem etwas auf. Die haben nicht so liberale Kirchenfürsten unterschrieben, sondern gute Leute, gute Brüder, die gut gewirkt haben in Jahrzehnten vorher, die große Dinge für Gott getan haben, die kamen damit nicht klar. Und das zeigt mir etwas, sehr vorsichtig zu sein, irgendwelche vorschnellen Urteile zu fällen. Bist du bereit für Gottes Wirken, heißt auch, bist du bereit, dich zu verändern. Und der Herr ich sag's jetzt mal, der wirkt anders, der wird völlig anders wirken, als du es in den 90er Jahren gelernt und erwartet hast. Ist ja noch gar nicht so lange her. Der Herr kommt ganz anders. Ich habe mal eine Predigt gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem die ist. Ich kann dir nicht mehr erzählen, wo ich die gehört habe, was da alles war. Ich weiß nur noch eins. Einen einzigen Punkt weiß ich noch. Da hat derjenige gepredigt und er hat immer gesagt, der Herr kommt von hinten links. Von hinten links. Jetzt nicht geografisch, dass er wirklich von links kommt, wenn er von rechts kommt, ist nicht Gott. Nein, so wie du es gar nicht erwartest, so einfach auf einmal und du sagst, ey, so soll das sein? Das kann doch nicht sein. Das ist es, der Geist Gottes auf alles Fleisch, auf alles Fleisch. Das hat der Prophet Joel prophezeit, auf alles Fleisch. Für die Juden eine enorme Herausforderung, selbst für Petrus zuerst. Der Heilige Geist auf alles Fleisch, auch auf die Katholiken, auch auf die Lutheraner, auch auf die Nichtpfingstler, Fragezeichen. Soll ich dir die Antwort geben? Ja, weil Gott ist mit den Menschen unterwegs, er verändert Menschen und er gibt den Heiligen Geist nicht erst dann, wenn du die richtige Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit hast. Dass auch jetzt endlich bist du soweit, das hast du alles gelernt. Nein, er gibt ihn dir vorher, damit du es erkennst. Und Leute sind auf dem Weg und verändern sich. Auch Leiter sind auf dem Weg und verändern sich. Andere nicht. Das gibt es auch. Die Bibel spricht auch von den letzten Tagen, da werden schlimme Zeiten sein. Da können wir auch drüber reden. Aber in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Aber das Wichtigste ist, jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir gucken ja immer auf andere, auf die und auf die und auf die. Muss man auch manchmal. Aber das Wichtigste heißt auch auf dich. Das ist das Wichtigste, Leute. Auch auf dich, auf alles Fleisch. Da bin auch ich mit gemeint, stimmt's? Das ist heute das Wichtigste. Und jetzt kommt die allerletzte Bibelstelle. Die allerletzte. Angela atmet auf. Apostelgeschichte 2,39. Dann sagt Petrus, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Euch gilt die Verheißung. Das waren die Juden damals. Euch, sagt er, euch, die ihr hier seid. Euch, die ihr hier seid. Euren Kindern, die, die nach euch kommen, die, für die Gott euch Verantwortung gegeben hat, eure Kinder und allen, die in der Ferne sind. Überall. Die ganze Welt. In der Ferne geografisch, in der Ferne auch zeitlich. Auch die, die 2000 Jahre später im CCN sitzen. Ja, die hat Petrus mitgemeint. Durch den Heiligen Geist hat er das gesprochen. Euch gilt die Verheißung, uns gilt die Verheißung heute. Ist das nicht herrlich? Mach davon Gebrauch. Die Verheißung Gottes ist für dich und für mich, für jeden Einzelnen. Lass uns aufstehen und beten. Der Heilige Geist ist so eine wichtige Gabe. Ist etwas so Starkes, was Gott uns gegeben hat. Und Gott möchte, dass wir das, was er gibt, auch wirklich ehren und in Anspruch nehmen. Er hat solche herrlichen Dinge gegeben und wir haben das so nötig. Wir brauchen das. Halleluja. Herr, ich danke dir. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Tag, Herr. Ich danke dir damals für den Tag zu Pfingsten, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein mächtiges Wirken. Ich danke dir, Herr, du hast alles neu gemacht. Du hast alles neu gemacht, Herr. Halleluja. Und ich, Herr, ich setze jetzt frei, dass du in jedem Einzelnen von uns wirken kannst, Herr. Dass du mit deiner Fülle kommst, dass du mit deiner Kraft kommst, Herr. Herr, dass wir nicht länger auf Sparflamme leben, gerade so eben durch diese Woche kommend, Herr, sondern dass wir wirklich in deine Fülle hineinkommen, Herr, und selber eine Kraftquelle sind. Weil die stärkste Kraftquelle, die stärkste Energiequelle in uns ist. Der Heilige Geist ist in uns. Halleluja. Herr, hilf, Herr, dass du nicht nur in uns bist, Herr, sondern auch auf uns. Herr, wie du damals gesagt hast, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Herr, und wir sind mit deinem Geist gesalbt. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass das jeder von uns heute erfährt, Herr. Halleluja. Amen. Amen.